Der Untergang Dresdens, 1945. Meine schlimmsten Befürchtungen sollten sich bewahrheiten, und ich war nicht einmal zur Stelle, als es passierte. In Zittau konnte ich nichts tun, außer für meine Familie zu beten. Am Abend des 13. Februar 1945 in der 10. Stunde ertönte Fliegeralarm. Nach kurzer Zeit sahen wir den Himmel Richtung Dresden wie mit Purpurflammen beleuchtet. Nach Hildes späterer Schilderung spielte es sich wie folgt ab. Der Drahtfunk meldete feindliche Flieger vor den Toren der Stadt. Höchste Eile war geboten. Schon krachten die ersten Bomben. Hilde brachte die drei Kinder in den Keller und traf mit ihrer Mutter die gewohnten Vorbereitungen. Plötzlich brannte die Garage und kurz danach das Dach des Hauses. An Löschen war nicht zu denken, da das Wasserleitungsnetz zerstört war. Da sich der Brand relativ langsam ausdehnte, konnten vorerst sogar noch einige Sachen gerettet werden. Unsere Kirschbaumbetten, das große Radio von Hildes Mutter, Möbel aus dem Salon, der Blüthnerflügel, meine Bücher und Bilder. All das schaffte die Familie mit vereinten Kräften aus dem Haus auf den gegenüberliegenden Fußsteig. Mein Schwager Erich Papsdorf legte die Kinder in ihren Kleidern zur Ruhe und die Erwachsenen erholten sich bei einer Tasse Kaffee. Plötzlich riefen Menschen auf der Straße: »Die Flieger sind wieder da!« Und schon krachten aus Hunderten von englischen Bombern die üblen Phosphorbomben nieder auf die unglückliche, schutzlos daliegende Stadt. Meine Familie wähnte sich zunächst im Keller sicher, musste diesen Raum aber bald aufgrund eindringenden Rauches aufgeben. Die zuvor achtsam gepackten Koffer mit Schmuck und Geld blieben zurück, als meine Liebsten um ihr Leben kämpften. Unser Hund Alf durfte nicht mit in den Luftschutzbunker. Seine Lunge wurde durch eine Sprengbombe zerfetzt und sie fanden ihn tot vor dem Eingang zum Bunker. Über Bombentrichter und herabstürzende Haustrümmer hinweg eilten alle auf den Stephanienplatz. Dort harrte die Familie inmitten des Flammenmeers stundenlang aus. Infolge der Hitze entstand trotz Windstille ein so großer Sog, dass allen die Kopfbedeckungen weggerissen wurden. Sogar bei uns in Zittau fanden wir später Rollenbücher der Semperoper und Papiergeldscheine, die durch den Sog aus dem fast 100 Kilometer entfernten Dresden entführt worden waren. In den Morgenstunden brachen alle auf, um bei Tante Hannchen in Oberloschwitz ein Unterkommen zu finden, deren Haus noch unversehrt geblieben war. Am 15. Februar war es auch mit diesem Zufluchtsort vorbei. Gegen Mittag erfolgte ein amerikanischer Angriff. Gerade als alle den Keller aufgesucht hatten, fiel eine Bombe auf die Vorderseite des Hauses und vernichtete diesen Teil. Mein kleiner Neffe Steffen wurde durch eine durch die Wand geschleuderte schwere Badewanne vollends bedeckt. Wie durch ein Wunder blieben alle unverletzt. Lediglich das Haus war einsturzgefährdet. So übersiedelten alle in das Nachbarhaus der Familie Kapitzki am zweiten Steinweg. Inzwischen verbrachte ich Tage voll innerer Unruhe und Sorge um die meinigen. Mit Dresden gab es keine Verbindung. Ich konnte nur herausbekommen, dass die Zahl der Todesopfer besonders hoch war und dass fast sämtliche Häuser in der Comeniusstraße zerstört worden waren. Die Unsicherheit brachte mich fast um den Verstand. Nachts tat ich kaum ein Auge zu und tagsüber plagte mich panische Sorge. Ich wollte endlich wissen, wie es meiner Familie ging. Endlich bot sich mir am 17. Februar die Möglichkeit, mit dem Zug als Kurier nach Dresden zu fahren. Ich verließ Zittau um Mitternacht und kam morgens in Klotzsche an. Weiter ging es nicht auf den Gleisen. Also hieß es, zu Fuß nach Dresden, wo in der Innenstadt kein Haus mehr unversehrt stand. In der herrlichen Silhouette der Stadt fehlte die mächtige Kuppel der Frauenkirche. Der Anblick ließ mir den Atem stocken. Nach Erledigung meines dienstlichen Auftrags setzte ich mit Bangen meinen Weg zu unserem Wohnhaus fort, über Trümmer und Tote. Im nahen großen Garten lagen hunderte Leichen. In der Nähe unseres völlig zerstörten Hauses entdeckte ich eine tote Frau, die meiner Hilde von Weitem sehr ähnelte. In diesem Moment war es, als würde die Welt um mich herum kurz stehen bleiben, bis ich voll Erleichterung feststellte, dass eine andere bedauernswerte Person das tragische Schicksal ereilt hatte. Alles war ausgebrannt, Kein Mensch war mehr da. So verbrachte ich Stunden entsetzlicher innerer Qual und Ungewissheit. Auch in der Canaletto-Straße 30, Papstorfs Wohnung, war alles ausgebrannt. Auch hier keine Menschenseele anzutreffen. Ich beschloss, am nächsten Morgen nach Loschwitz zu Tante Handchen zu fahren. Wieder zu Fuß traf ich im Laufe des Vormittags in Loschwitz ein, als ich plötzlich jemanden die Worte sagen hörte, »Da ist ja Walter!« Mein Schwager Erich stand etwa 20 Schritte oberhalb von mir auf dem zweiten Steinweg. An seiner Seite lehnte an einem Geländer meine Hilde. Für einen Augenblick starrten wir uns nur fassungslos an. Dann stürmte sie mir entgegen und stammelte unter Umarmungen und Küssen schluchzend. »Wir leben alle. Hilde, Gott sei Dank!« Ich drückte sie so fest an mich, dass sie nach Luft schnappen musste. Wir lachten und weinten zugleich und waren überglücklich, uns endlich wiederzusehen. Recherchen in der Nachkriegszeit ergaben die folgende Schreckensbilanz der Bombenangriffe auf Dresden 1945. Am 13. Februar warfen beim ersten Angriff auf Dresden 244 Bomber 900 Tonnen Bomben ab. Am 14. folgten 528 Bomber. Sie warfen 1500 Tonnen ab. Mittags wurden von 313 Bombern weitere 771 Tonnen abgeworfen. Am 15. folgte die letzte Welle mittags. 210 Bomber luden auf die zerstörte Stadt noch einmal 460 Tonnen ab. In Summe hatte Dresden somit die Last von über 3600 Tonnen Bomben zu verkraften. Durch die enorme Hitze des Feuers der brennenden Stadt schmolzen viele Fensterscheiben. Sie konnten der Hitze nicht standhalten. Zehntausende Tote lagen auf Dresdens Straßen. Historiker sprechen heute von 25.000 bis 40.000 Toten, die diese Angriffe gefordert haben. Siehe hierzu Baedeker Reiseführer Dresden. Nahezu alles, was schön war in Dresden, war zugrunde gegangen. Unser Heim in der Comeniusstraße 45 war im Jahr 1945 nach 45 Jahren in Familienbesitz vernichtet worden. Schöne Feste hatten wir dort an blumengeschmückter Tafel im weiteren Familienkreis in steter Harmonie gefeiert. In den behaglichen Räumen hatte stets eine freudig gewährte Gastfreundschaft geherrscht. Erholung hatte uns der Aufenthalt in der Gartenlaube unter schattigen Bäumen gegeben. Von unserem Balkon im ersten Stock hatten wir einen entzückenden Blick auf die Bäume des großen Gartens gehabt, mit der Glycinie, die ihre blauen Blüten wie ein Meer weit über das erste Stockwerk hinausspannte. Das war nun alles dahin. Geblieben aber waren wir. Ärmer an materiellen Dingen, aber reich an schönen Erinnerungen, die uns niemand rauben konnte. Geblieben waren auch unser Gottvertrauen und unsere Fügung in Gottes Willen, die uns stark machten, festen Mutes in die dunkle Zukunft zu schauen. Da wir in Loschwitz nicht bleiben konnten, der Platz bei Kapitzkis war für die vielen Obdachlosen zu klein, beschlossen wir, dass Hilde und die Kinder nach Moritzburg gehen sollten. Wir marschierten zuerst zu Fuß und fuhren dann auf einem Lastkraftwagen, dessen hilfsbereiter Fahrer uns bis nach Radebeul mitnahm, wo wir uns im alten Gasthof Weißes Ross erfrischen konnten. Mit der Bahn erreichten wir schließlich Moritzburg. Ich kehrte am nächsten Tag nach Zittau zurück, wo große Unruhe herrschte. Während sich vom Westen her englische und amerikanische Heere näherten, stand das sowjetische Heer um Bautzen und Kamenz. Tausende von Flüchtlingen trafen Tag und Nacht ein, zu Fuß oder mit Pferdefuhrwerken. Es war ein jammervoller Anblick, all diese Menschen, die ihre Heimat infolge dieses wahnwitzigen Krieges verloren hatten. Die militärische Lage wurde zugleich immer bedrohlicher. Schon standen die Russen bei Radeburg. Gerüchte über Gräueltaten aller Art gingen um. Die Gemeindeverwaltung von Moritzburg riet zum Verlassen des Ortes. Für die Frauen war Schlimmstes zu befürchten. Schweren Herzens beschlossen wir, nach Tarant zu ziehen, da anzunehmen war, dass die Sowjets an der Elbe stehen bleiben würden. Nur Machtel wollte Haus und Hof aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters nicht verlassen. Ernst war der Abschied. Es bedrückte mich, sie zurückzulassen, aber meine Frau und meine Kinder brauchten mich. In Dresden nahmen Paulsens uns in freundschaftlicher Weise für eine Nacht auf. Bald war Dresden von den Sowjets besetzt. Tag und Nacht schossen, hupten, sangen und schrien die Soldaten. Um Berlin wurde gekämpft, aber der Krieg war verloren. Schlimm stand es um Moritzburg. Bös war es im Schloss zugegangen, wie wir feststellten, als wir Wochen später zurückkehrten. Die vergoldeten Armsessel in der Schlosskapelle waren herabgestürzt worden, auf dem Altar Scheibenschießen veranstaltet. Viele Gemälde und Möbel waren zerstört worden, vor allem die kostbare Ledertapete. Was wir aus Dresden hatten retten können, verloren wir nun in Moritzburg. Lediglich meine im Schloss Moritzburg untergebrachten Bilder konnten fast sämtlich gerettet werden. Nur auf zweien von ihnen hatten russische Soldaten Messerwerfen veranstaltet. Professor Krause, der ehemalige Restaurator der staatlichen Gemäldegalerie Dresden, hat sie später wiederhergestellt. Auf unserem Grundstück standen zwei russische Langrohrgeschütze. Obstbäume waren umgesägt worden, im Hof war ein Schrapnell geplatzt. Im Ort waren die Plünderungen schlimm gewesen, Frauen vergewaltigt worden. Ich war so froh, dass Hilde und meinen Kindern nichts passiert war. Im September 1945 siedelten wir dann dauerhaft nach Moritzburg um. Christian kam am 1. Oktober auf die Moritzburger Schule. Ein deutsches Reich, eine Reichsregierung gab es nicht mehr. Deutschland war besetzt und in vier Zonen getrennt. Guthaben wurden beschlagnahmt, die Verkehrslage wurde immer schwieriger, die Ernährung unzureichender. In vielem ähnelte die Zeit der in den ersten Jahren nach 1918. Auf lange Sicht schien eine Besserung ausgeschlossen, aber der Glaube an eine glücklichere Zukunft, zumindest für unsere Kinder, ließ uns zäh und unverdrossen für ein schöneres Leben arbeiten.